Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes: Warum ich nicht mehr als Arzt arbeite und was Unternehmer daraus lernen können. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich arbeite nicht mehr als Arzt. Ich bin natürlich Arzt. Ich werde für immer Arzt sein. Das habe ich nur mal gelernt und lange Zeit gemacht. Und in meinem Herzen wird sich daran auch nichts ändern. Nichtsdestotrotz bin ich nicht mehr bereit, in Deutschland diesen Beruf auszuüben. Dafür gibt es ein paar Gründe. Und die meisten davon sind für jeden Unternehmer hier in diesem Land hochsignifikant. Denn das, was dazu geführt hat, dass ich diesen wirklich wundervollen Beruf abgelegt habe, führt täglich dazu, dass Menschen keine Lust mehr haben, in Unternehmen zu arbeiten, möglicherweise auch in deinem nicht. Wer diesen Podcast kennt und auch meinen anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, kann ich dir dringend empfehlen, aber Vorsicht, der ist erst ab 18, da bin ich sehr deutlich, sehr real und raw. Wer diese beiden Podcasts kennt, der weiß, dass ich mir den Mund fusselig rede seit Jahren darüber, über den totalen Mangel an Kultur und Leadership in deutschen Unternehmen und dass es kein Wunder ist, dass die Menschen keine Lust mehr haben, bei euch zu arbeiten. Ich habe da auch keine Lust drauf, mehr für irgendjemanden zu arbeiten. Auch und ganz besonders nicht in diesem schrecklichen Krankheitssystem, das wir Gesundheitssystem nennen. Generell ist es so, dass du als Arbeitnehmer nicht gut behandelt wirst. Du wirst respektlos behandelt, du wirst herablassend behandelt, du wirst gegängelt, du wirst kontrolliert. Du wirst bedroht mit Konsequenzen, wenn irgendwas nicht so ist, wie das dein Boss haben will. Das ist die Normalität. Das spiegeln alle Zahlen wieder, alle Statistiken. Hört euch die anderen Episoden an, wo ich darüber spreche. Ihr braucht euch nicht darüber wundern, dass die Leute nicht motiviert sind, keinen Leistungswillen haben, keine Eigeninitiative, mit nicht zufrieden sind und ständig die Jobs wechseln und jetzt auch branchenübergreifend sehr flexibel geworden sind. Das ist alles eure Schuld, liebe Unternehmer, möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben. Und dass ich nicht mehr als Arzt arbeite, obwohl ich mir diesen Beruf wirklich extrem hart erkämpfen musste, ist Schuld zu 90% der Führungskräfte, die ich in den Kliniken erlebt habe. Und auch danach, als ich im Nicht-Klinikbereich tätig war, in der Präventionsmedizin, auch hier schrecklichste Chefs, katastrophal. Und am Ende hat dazu auch beigetragen, dass auch die Patienten und die Angehörigen in diesem Land generell extrem respektlos mit Ärzten und auch mit Pflegepersonal und allen anderen Berufen in diesem Sektor umgehen. Und das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind Menschen, die kommen, um Hilfe zu suchen oder damit ihren Angehörigen geholfen wird. Die kommen zu Menschen, die ihr Leben der Tatsache verschrieben haben, dass sie Menschen helfen wollen. Und dann wirst du da behandelt wie der letzte Dreck. Wie ein Lakai. Ja? Und im Zweifel drohen sie dir noch. Und Leute, das ist hier nicht irgendwie nur mein persönliches Empfinden. Unterhaltet euch mal mit Ärzten, wenn die bereit sind, mit euch ehrlich zu sprechen, werden sie euch das bestätigen. Das ist die generelle Erfahrung. Und das ist auch keine kleine Stichprobe, denn ich habe den Beruf immerhin aktiv gut 16 Jahre lang ausgeübt. Und ich habe Tausende und Abertausende von Patienten und Angehörigen erlebt. Ja, also das sind schon große Zahlen, mit denen kannst du schon was anfangen. Ich kann das gleich vorneweg hier kurz beenden, dieses Thema. Ich war nicht mehr bereit, für solche Menschen meine Leistung zur Verfügung zu stellen. Und das kannst du jetzt unethisch oder sonst irgendwie finden. Das ist meine freie Entscheidung. Ich muss diesen Beruf nicht machen. Ich habe das gelernt. Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe gelitten und geblutet dafür und habe irgendwann die Überzeugung gewonnen, ihr habt es nicht verdient. Das ist mir völlig egal, wie das irgendjemand da draußen findet. Es gibt Menschen, die haben das ganz sicher verdient, das ist mir auch klar. Die trifft man nur zu selten. Und ich habe keine Lust mehr darauf, für Menschen, die generell nicht bereit sind, irgendeine Art von Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, den Kasper zu spielen und mich von denen noch schlecht behandeln zu lassen. Punkt. Aber das war nur ein Teilaspekt, der am Schluss sozusagen der letzte Nagel in diesem Sarg war. Die allergrößte Rolle hat tatsächlich gespielt, dass du vor allen Dingen von deinen Führungskräften mal wirklich so richtig beschissen behandelt wirst. Und das ist normal in deutschen Kliniken. In deutschen Kliniken gibt es kein Leadership. Ich sage sonst immer in 99%. Wir haben hier sicherlich 99,99%. Existiert nicht. Es gibt auch kein richtig gutes Prozessmanagement. Es gibt überhaupt keine gute Kommunikation. Und deswegen funktioniert so vieles nicht. Es gibt unglaublich viele Reibungen. Die Prozesse sind nicht wirklich gut, obwohl da so viel Zeit drauf verwendet wird und gigantische Ordner mit irgendwelchen Verfahrensanweisungen überall rumstehen. Unterm Strich krankt es halt daran, dass es eben kein Leadership gibt, dass sich keiner wirklich drum kümmert, dass jeder nur seine narzisstischen Neigungen da drin befriedigen möchte. Denn die allermeisten Führungskräfte in der Medizin sind einfach beschissene Narzissten und Egomanen. Ich habe keinen einzigen Chefarzt in weit über 20 Jahren in der Medizin, denn ich habe 6 Jahre während des Studiums bereits in der Pflege gearbeitet, in den großen Münchner Häusern. Ich habe keinen einzigen Chefarzt erlebt, der nicht ein unmoralisches, unethisches, selbstverliebtes, narzisstisches, egomanisches, kohlegeiles Schwein gewesen wäre. Punkt. Keinen einzigen. Die benehmen sich, als wäre hier immer noch 1912 preußisches Feldlazarett. Es ist widerlich. Es ist widerlich. Und gleichzeitig sind sie wachsweich und charakterlos. Und wenn irgendjemand kommt, bei dem sie meinen, er könnte ihnen entweder ein Problem machen oder es bringt was, wenn sie ihm möglichst tief in den Arsch kriechen, dann verbiegen die sich auf eine Art und Weise. Es ist widerlich. Naja, das, was du in unserer Spitzenpolitik und auch in den sogenannten Management-Etagen der großen Konzerne und so weiter sehen kannst. Ja, das sind alles politische Ränkespiele. Selbst wichtige Positionen in großen Häusern werden rein politisch besetzt, nicht mit dem Arzt, der vielleicht die meiste Expertise mitbringt oder mit jemandem, der vielleicht besonders gut mit den Mitarbeitern umgeht. Oh, no, 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 no. Das ist alles politische Kacke. Ja? Für mich war es kein leichter Weg, überhaupt Arzt zu werden. Ich komme aus einem, man würde so sagen, zerrütteten Elternhaus. Ja? Meine Mutter war schwerste Alkoholikerin. Ich bin von meiner Mutter tatsächlich emotional und sexuell missbraucht worden während meiner Kindheit bis in meine Jugend hinein. Mein Vater ist ein emotionsloser Psychopath. Das meine ich wörtlich, nicht deskriptiv, sondern als pathologisches Merkmal. Also es war alles nicht so richtig geil. Ich war ein hochproblematisches Kind. Ich war so das Kind, bei dem die anderen Eltern ihren Kindern verboten haben, mit mir zu spielen, weil ich ständig nur irgendwelchen Unsinn und Chaos im Kopf hatte. Auf der anderen Seite war meine Kindheit, meine Jugend einfach nur von Furcht geprägt, weil ich zu Hause nichts anderes erlebt habe als maximale Kontrolle und vor allen Dingen Unberechenbarkeit, gerade meiner alkoholkranken Mutter, bei der du keine Sekunde wusstest, was als nächstes kommt. Entweder irgendwelche Annäherungsversuche oder irgendwas in die Fresse, wörtlich. Ja? Egal, was es gerade war. Hundehalsband, nasser Wischlappen, scheißegal. Ja, so, also in diesem Wechselspiel bin ich dann aufgewachsen und es war nicht so perspektivisch, nicht so richtig klasse. Ich habe dann zum Glück einen ausgezeichneten Kampfsportlehrer gefunden, mit 16 Jahren. Den würde ich als meinen ersten Mentor bezeichnen. Und da habe ich sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Selbstsicherheit gewonnen. Deswegen habe ich mich entschieden, gleich nach dem Abitur zur Bundeswehr zu gehen, als Zeitsoldat, nur um von zu Hause wegzukommen. Auf der anderen Seite wollte ich mich auch finden und vor allen Dingen testen. Ich wollte herausfinden, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ich wollte in maximale Belastungen, maximale Situationen gehen. Das habe ich geschafft, zum Glück, weil ich in einer entsprechenden Einheit gelandet bin. Aber das ist nicht das Thema dieser Episode. So, dann war ich 4 Jahre da und habe während der Zeit glorreicherweise beschlossen, das erste Mal zu heiraten. Völlige Schwachsinnsidee. Geht es hier aber auch gar nicht drum. Ich kam dann raus aus der Bundeswehr, habe im Januar und habe im, ich glaube April war es, März oder April, angefangen zu studieren. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Semester losgehen, ist eine Weile her. So, ich war ein Jahr, knapp ein Jahr im Studium drin, hat meine damalige Frau entschieden, dass sie lieber mit einem Arbeitskollegen von mir schlafen und leben möchte. Deswegen ging dann so die erste Scheidung los. Ja, ich habe mein Geld selber verdient. Und zwar durch mein erstes Unternehmen. Ich hatte ein kleines Sicherheitsunternehmen und habe da auch sehr, sehr viele Erfahrungen mit Menschen gemacht, sehr viele spannende Dinge erlebt. Aber das war halt so damals für 16 Mark brutto die Stunde, jetzt nicht gerade der Traumjob. Ich glaube, heute würde man sagen, das war so Niedriglohnarbeit. Ich habe dann relativ bald auch angefangen, in den Kliniken zu arbeiten. Das Geld war tatsächlich besser, nur da gibt es so Regeln für Studenten. Du darfst während der Vorlesungszeiten nur so und so viele Stunden im Monat arbeiten. In den sogenannten Semesterferien, also in den vorlesungsfreien Zeiten, da bist du frei. Da habe ich auch immer mindestens 3-4 Monate am Stück in den Kliniken gearbeitet. Deswegen habe ich da auch so viel gelernt, was mir später enorm geholfen hat, einfach ein richtig guter Arzt zu werden vom Start weg. Das ist eine Erfahrung, die sollten alle Studenten machen. Es sind nicht viele dazu bereit. Die Münchner Häuser haben damals schon ständig nach Aushilfen gesucht, die sie dringend brauchen. Studentische Aushilfen wurden immer weniger, was für mich gut war, weil ich immer Arbeit hatte und mir auch die Stationen aussuchen konnte, auf denen ich arbeiten konnte. Deswegen bin ich nach, ich glaube, 2 Jahren an Normalstationen so ein bisschen rumgetingelt, habe ich nur noch auf Intensivstationen gearbeitet. Das hat so meine Leidenschaft für die Intensivmedizin begründet. Und da habe ich dann ja auch ein knappes Jahrzehnt verbracht am Schluss. So, also entweder ich war in der Uni oder ich habe gelernt oder ich habe gearbeitet. Ja? Und in einer Stadt wie München zu studieren, kostet mal richtig Geld. Und ich habe die Aufzeichnungen noch. Ich habe im Schnitt 212 Stunden im Monat gearbeitet. Ja, einfach, um die Kohle reinzuholen, die ich brauchte. Auch die ganze Scheidungsthematik, Unterhalt von meinem Vater habe ich nicht bekommen. Er hat ja bloß fantastisch verdient, selber Arzt. Aber es war, unterm Strich war das gut. Ich bin heute sehr froh darüber, dass das alles so gelaufen ist. Also ich habe einfach den ganzen Tag gut zu tun gehabt, sagen wir es mal so. Ja? Also es ging früh morgens los, ging bis spät abends. Ich habe mein Training niemals schleifen lassen. Ja, deswegen, ich kann immer nur drüber lachen, wenn mir irgendeiner erzählt, der kriegt das nicht hin, er hat keine Zeit oder so. Ich war mindestens 5 Tage die Woche im Fitnessstudio und habe das auch nie geändert. Also ich mache jetzt, seitdem ich 4,5 Jahre alt bin, regelmäßig Sport, und regelmäßig heißt eben nicht einmal die Woche. Ja, also so viel dazu. Also es war, ich will mal sagen, es war extrem harte Arbeit. Ich bin morgens aus dem Haus und dann bin ich nur noch gependelt zwischen irgendwelchen Arbeitsstellen und der Uni. Und dann irgendwann abends war dann fertig und dann habe ich 5-6 Stunden geschlafen vielleicht pro Nacht, manchmal auch weniger, zum Beispiel in der Examensvorbereitung oder so. Und das war dann so halt das Leben als Student. Also diese Geschichte, jetzt erstmal hier 6 Wochen oder 8 Wochen Thailand zum Erholen, so wie ich es häufig mitbekommen habe, oder irgendwo anders hin, weil Studieren ist ja so stressig und Mami und Papi bezahlen ja alles, kenne ich nicht. Ja? Also die wilde Studentenzeit habe ich nicht gehabt. Dafür habe ich extrem viel Lebenserfahrung in der Zeit erworben, und zwar mehr als die meisten Menschen in ihrem gesamten Leben erwerben, wenn ich mir so unsere Gesellschaft angucke. Da bin ich sehr stolz drauf, und das macht mich natürlich jetzt in meiner Tätigkeit als Leadership Coach und Mentor und Trainer und als Business Coach und Consultant so enorm wertvoll. Ja, also ich hab Kenntnisse und Erfahrungen, die haben andere Menschen einfach nicht, auch nicht in meinem Alter mit Mitte 50. Deswegen war das alles ganz fantastisch, und ich muss ehrlich sagen, ich mag es auch, viel Leistung zu bringen. So, also ich habe mir das wirklich hart erkämpfen müssen, überhaupt als Arzt arbeiten zu dürfen. Es kamen dann noch so ein paar Hindernisse dazu, die es nicht gerade leichter gemacht haben. Ich hatte dann eine Freundin über ein paar Jahre, die hat mir dann ein Kind untergeschoben. Dafür habe ich dann noch schön einige Jahre blechen dürfen, bis dann rauskam, April war ein Kuckucksei. Also das hat meine wirtschaftliche Situation alles nicht gerade verbessert und deswegen auch keine Entspannung irgendwo ermöglicht. Ja, das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Es geht hier nicht um Buhuhu, wie schrecklich. Ist alles gut. Da sind keine schlechten Gefühle mehr, wenn ich sowas erzähle. Das hat was mit dem Thema Vergebung zu tun, aber das ist auch nicht Thema dieser Podcast-Episode. So, dann gab es damals noch den Arzt im Praktikum, eine absolute Unverschämtheit, was Deutschland dort seinen werdenden, eigentlich seinen Ärzten angetan hat. Denn nach dem dritten Staatsexamen bist du einfach Arzt. Ja, dass du da noch viel zu lernen hast, so, ich vergleiche das immer gerne mit dem Führerschein, Fahrschule und Autofahren sind immer zwei verschiedene paar Dinge. Aber gut, das gehört dazu, das ist in jedem Job so. Ich nehme an, egal was du studierst, egal was du gelernt hast, wahrscheinlich in den Handwerksberufen ein bisschen geiler in der Ausbildung, weil du da sehr viel praktisch machst. Aber ich denke, in vielen, gerade studierten Berufen ist es so, dass du das wirkliche Leben erst danach kennenlernst. Das ist ja auch alles fein. Der Witz ist nur, da habe ich keine Zeit mehr gehabt, nebenher zu arbeiten, zum Beispiel mein Sicherheitsunternehmen weiter zu betreiben. Deswegen habe ich es damals dann geschlossen. Das war erstmal Pause in meinem Unternehmertum. Und ich habe 756 Mark, damals noch Mark, im Monat bekommen als sogenannter Arzt im Praktikum. Das heißt, du machst den gleichen Job wie ein normaler Arzt. Du arbeitest mindestens 14, 16 Stunden am Tag, hast ein bis zwei 36-Stunden-Dienste in der Woche damals noch gehabt. Da war das noch erlaubt. Mindestens drei von vier Wochenenden im Monat sind weg. Und dafür kriegst du dann eben 712 Mark im Monat. Also weniger als ein Azubi im ersten Lehrjahr damals. War schon richtig geil. Davon kannst du dir gerade ein winziges Apartment irgendwo leisten, wenn du keine finanzielle Unterstützung von irgendjemand anders bekommst. Und darfst dir halt den Buckel krumm arbeiten dafür. Und nach einem Jahr gab es immerhin dann schon, ich glaube, 1200 oder 1300 Euro Mark dafür. Also es war schon so richtig geil, ne? Und dann nach 18 Monaten war der AIP dann auch vorbei, der Arzt im Praktikum. Und dann gab es auch richtig Geld. Also es ist alles nicht so richtig lustig. Ich habe es mal zusammengerechnet, zusammen mit dem, was mir alle möglichen Arbeitgeber an Überstunden nie ausbezahlt haben, weil das macht man in den Krankenhäusern einfach nicht gerne. Ja, das ist bis heute, glaube ich, immer noch ein Riesenthema. Da wird immer gestritten und gemacht und getan. Also da ist schon ein kleines Einfamilienhäuschen flöten gegangen. Ja. Das ist schon nice, wie du so als Arzt in so eine, Anführungszeichen, Karriere startest. Da können andere Berufe nur drüber lachen. Ja? Wenn ich so mitkriege, gerade heute, was du als Informatiker, Programmierer so bekommen kannst, als Einstiegsgehalt, das habe ich mit über 10 Jahren Berufserfahrung, mit 2 Facharzttiteln nie geschafft. Nicht annähernd. Ja. Und dann geht das richtige Leben los. Dann möchtest du nämlich gerne Facharzt werden und so lange muss ein Arzt in Deutschland auch in irgendeinem Krankenhaus arbeiten, weil nur dort kannst du eine Facharztausbildung machen. So, dann habe ich mich also für die innere Medizin entschieden, nach einigen anderen Überlegungen. Das dauert im Schnitt 5 bis 6 Jahre. Dann habe ich einen Internisten gemacht und dann sofort auch weiter durchgezogen für den Nephrologen, also für den Nierenspezialisten. Ich bin also Facharzt für innere Medizin, für Nierenheilkunde, Dialyse, Transplantationsmedizin und ich bin außerdem spezialisiert in der Intensivmedizin, aber da habe ich die letzte Prüfung nicht mehr gemacht. Ich hatte alles zusammen, ich hatte meine ganzen Zettel, die du dafür brauchst. Da gibt es einfach Dinge, typischerweise für eine Weiterbildung. Ja, du musst halt Dinge abarbeiten, die musst du bescheinigen können und so weiter. Und ich hatte alles fertig und wollte mich eigentlich auch zur Prüfung zum Facharzt für Intensiv- und Notfallmedizin anmelden und habe dann aber kurz davor die Entscheidung getroffen, die Klinik zu verlassen. Das hat keiner verstanden damals. Da war ich 12 Jahre ärztlich tätig, nur in großen Kliniken, in einigen der größten in Deutschland, unter anderem an der Uniklinik Tübingen und lange Zeit dann auch in Augsburg. Interessanterweise, Augsburg ist gar nicht so groß, das Haus ist riesig, ist jetzt auch eine Uniklinik, gehört jetzt zur Uni München. Da haben sie lange darum gekämpft, dass der gute Herr Söder ihnen den Status verleiht. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich nicht mehr miterlebt. Und ich habe die meiste Zeit davon tatsächlich auf Intensivstationen verbracht. Das ist meine absolute Leidenschaft, das ist mein absolutes Steckenpferd. Das heißt, da bin ich ein absoluter Profi. Gerade in der Kombination mit Nephrologie, also der Nierenheilkunde, Dialyse, Blutreinigungsverfahren, ist das eine relativ seltene Kombi in Deutschland. Weil es gibt insgesamt sehr wenig Nierenspezialisten, sehr wenig Nephrologen, und die Kombination mit der Intensivmedizin ist extrem mächtig, weil gerade wenn du sehr komplexe intensivmedizinische Krankheitsbilder hast, du eigentlich die andauernd mit solchen Blutreinigungsverfahren zu tun hast. Und das ist schon schön, wenn du wirklich spezialisiert bist und nicht bloß so ein bisschen Randwissen davon hast, was häufig leider der Fall ist auf Intensivstationen. Das meine ich gar nicht abschätzig, sondern das ist einfach so. Ja. Also von daher, das war schon ziemlich cool, und ich meine, die Prüfung zum Intensivmediziner wäre für mich eine reine Formsache gewesen, weil, wie gesagt, ich habe 10 Jahre Erfahrung mit den komplexesten Krankheitsbildern, die es in der Intensivmedizin gibt. Die waren für mich sozusagen täglicher Alltag. Das wäre ein ziemlicher Spaziergang gewesen. Ne? So, habe ich aber einfach dann nicht mehr machen wollen, weil ich gemerkt habe, ich bin hier komplett falsch. Und das war wirklich eine Entscheidung von jetzt auf gleich. Und was dazu geführt hat, war tatsächlich die Behandlung durch die Vorgesetzten, sprich Oberärzte, Funktionsoberärzte, leitende Oberärzte, Chefärzte, eine absolute Katastrophe. Da hat keiner, du kriegst es auch nicht beigebracht, du kannst es nicht lernen, und du kannst es natürlich auch von anderen nicht lernen, weil es gibt ja keinen, der dieses Skills hat. Keiner versteht nämlich, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen wirklich respektvoll behandelt, wie man Menschen führt, wie man ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringt. Also in der Medizin ist das absolut unbekannt, bis auf ganz wenig Ausnahmen. Ja, ich hatte in dieser gesamten Zeit in der Medizin genau einen einzigen Oberarzt, das war ein leitender Oberarzt, den ich als Mentor bezeichnen würde. Der war fantastisch, von dem habe ich sehr viel gelernt, interessanterweise auch sehr viel, was ich heute brauche und benutze und weitergebe als Leadership Trainer und Coach und Consultant für Unternehmer, der interessanterweise gar keinen so guten Ruf hatte. Und heute weiß ich, das ist normal, weil wenn du wirklich führen kannst, wenn du wirklich ein guter Leader bist, wirst du für die allermeisten anderen sehr unbequem sein, weil halt offenbar wird, wie scheiße die sind. Ja, deswegen mag dich dann keiner. Und der hat mir an meinem Beispiel sehr schön gezeigt, wie du Menschen führst und wie du ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringst, obwohl du sehr viel von ihnen forderst, obwohl du sehr viel von ihnen verlangst. Und ich hatte einige meiner wirklich besten Erlebnisse in der Medizin bei ihm, durch ihn. Ja, wo ich einfach gemerkt habe, was so ein Satz an der richtigen Stelle an Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken kann, ohne dass er gesagt hätte, hast du toll gemacht oder hast du gut gemacht oder du bist ein Feiner oder du bist der Mitarbeiter des Monats oder sonst irgendein Scheiß, sondern indem er mir einfach vertraut hat. Indem er einfach gesagt hat, hey, alles klar, du weißt, wie es funktioniert, mach. Wow. Sehr eindrücklich. Kein anderer hat das getan. Und deswegen schätze ich diesen Mann bis heute sehr, sehr hoch. Und ich habe leider nur 6 Monate unter seiner Führung verbracht, weil es eine Facharztausbildung war und da muss man in eine andere Abteilung wechseln. Und da bin ich bei ihm gelandet. Und das war als Arzt, als Mensch für mich etwas, was mich unglaublich weitergebracht hat. Also es gibt solche Menschen, die werden bloß nicht besonders geschätzt. Auch er wurde nicht besonders geschätzt und er hat auch vorzeitig das Handtuch geworfen. Er hat nicht mehr bis zur Berentung gewartet. Das war sicherlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ja, das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber dieses System hat solche Menschen auch gar nicht verdient. Auch gerade unter dem Aspekt, und ich kriege das jetzt auch von meiner Partnerin mit, die arbeitet in der Notaufnahme hier in Hamburg, wie das über die Zeit immer weiter zunimmt, wie sich die Patienten und die Angehörigen hier benehmen, die Hilfe wollen, die Hilfe brauchen. Viele von denen latschen in die Notaufnahme, ohne dass sie ein Notfall wären. Und das sind über 90%. Das war zu meiner Zeit auch schon so. Und dann haben die einfach nur ein großes Maul und sind arrogant und behandeln alle wie Dreck da drin, als wären alle medizinischen und Pflege- und Hilfsberufe nur dafür da, um ihnen den Arsch zu wischen. Und darauf hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte auch keine Lust mehr, mich von meinen sogenannten Vorgesetzten so schlecht behandeln zu lassen. Und das war letztlich an der Tagesordnung, die vor allem und jedem Kotau machen, wenn sie das Gefühl haben, der könnte ihn irgendwie an die Karre pissen. Ja, gerade in Augsburg ist es interessant, da gibt es so einen unglaublichen lokalen Filz. Da ist alles irgendwie miteinander bekannt, was wirtschaftlich eine Rolle spielt, also sprich die ganzen Unternehmer und Manager aus der Region und auch die Lokalpolitiker und Also es ist ein richtiger Filz. Das ist auch bekannt, auch in der weiteren Umgebung, der Augsburger Filz. Bis hin in die Klinikleitung, Klinikvorstand, die Lokalpolitiker und ja, ganz furchtbar. Und dann kommt halt irgend so eine Oma von so einem lokalpolitischen Fuzzi und auf einmal liegen alle auf dem Bauch und robben da rum und entblöden sich nicht, dem da abwechselnd die Nase in den Arsch zu schieben. Also es hat schon wirklich Charakter gehabt, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Und da merkt man auch, wie sich solche Leute tatsächlich benehmen. Also von Größe ist da in aller Regel nichts zu spüren. Wir hatten mal den Bruder eines ehemaligen Bundespräsidenten sogar als Patienten. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Der selber ein ziemliches Schwergewicht war. Und der hat sich die Freiheit genommen, einfach in seinem Zimmer im Krankenhaus Zigarre zu rauchen. Was natürlich unter allen Aspekten strengstens verboten ist. Und auch unter dem Aspekt der Brandgefahr, nicht wahr? Weil ein Krankenhaus mit Menschen, die nicht selber laufen können, vielfach, ist nicht so richtig geil zu räumen. Ne? So, hat keinen interessiert. Hat keinen interessiert. Selbst der Chefarzt der Abteilung hat nicht die Eier gehabt, ihm zu sagen, hey, nimm deine Zigarre und du weißt, was du damit machen kannst. Nein, nein, der durfte das dann. Ja? So, also das meine ich. Ja? Also Format und Größe suchst du mal vergebens, auch und ganz besonders unter Chefärzten. Das muss ich einfach nochmal betonen, weil es wirklich, es spottet jeder Beschreibung. Und mir tut jeder Arzt leid, der noch im Krankenhaus arbeitet, weil ich weiß, wie die behandelt werden. Und ich weiß auch, wie man abstumpft. Du wirst einfach so ein zynischer Roboter. Ich weiß, was es mit dir macht. Ich weiß, was es mit deinen Gefühlen macht. Ich weiß, was es mit deiner Seele macht. Und ich weiß, was es auch mit den persönlichen Beziehungen, mit den Familien macht. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Du kannst dich davor natürlich nicht abschirmen. Ja, du kannst einfach akzeptieren und dann ist es halt so. Und dann leidest du in diesem System so still hin und irgendwann merkst es halt gar nicht mehr. Ja? Da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und Faktor Nummer 3, gerade da, wo ich gearbeitet habe, innere Medizin, Nierenheilkunde, Dialyse, wird dir irgendwann sehr stark die Sinnlosigkeit deines Tuns bewusst. Das mag jetzt vielleicht überraschen, weil hey, was, so tolle Sachen zu können und dann zu sagen, ist sinnlos. Ja, wenn man überlegt, dass zum Beispiel 80% der Patienten einer Dialyse gar nicht existieren dürften, weil die nur durch die sogenannten Wohlstandserkrankungen, hoher Blutdruck, Fettleibigkeit, Diabetes, Dialysepflicht geworden sind. Ja? Und dann gibt es halt Dinge, die erwischen dich, die sind dann scheiße und dann verlierst du die Nierenfunktion. Das können Unfälle sein, das ist sehr selten. Aber es gibt sogenannte Autoimmunerkrankungen. Und wenn du so ein Ding, wenn du sowas kriegst, kann man nicht vorhersehen, dann ist unter Umständen halt richtig kacke, da kannst du auch nichts dafür. Zumindest nach unserem heutigen Wissensstand. Alle anderen, alle fetten, faulen Diabetiker und Hochdruckpatienten, die dadurch ihre Nierenfunktion verloren haben, die sind sehr wohl selber schuld, denn die hätten das ändern können. Gut. Was machen wir dann in der modernen Medizin? Wir konservieren Menschen. Und das ist etwas, darüber wird überhaupt nicht gesprochen, weil die Leute glauben, oh super, wir haben so ein tolles Gesundheitssystem und die Medizin kann ja immer mehr und immer tollere Techniken, immer tollere Therapien und die Menschen werden immer älter. Ja Leute, aber ihr wisst nicht, was ihr für einen Preis bezahlt. Wir können dich als lebende Leiche locker 10, 15, vielleicht 20 Jahre noch am Leben erhalten. Du wirst eine Statistik, ja, Gesamtlebenszeit entspricht dann so dem statistischen Durchschnitt. Nur hast halt mindestens ein Jahrzehnt nichts mehr davon gehabt. Das war eine Katastrophe. Ja? Und die Patienten, viele Patienten hassen das auch. Die sagen das dann wörtlich. Die sagen, ich möchte lieber sterben, als hier wieder zur Dialyse zu kommen. Und dann fällt manchen Ärzten nichts Besseres ein, als denen einen Psychiater auf den Hals zu schicken, weil sie jetzt angeblich selbstmordgefährdet seien. Da merkt man auch, wie wenig Verständnis tatsächlich für Menschen generell so da ist in diesen Köpfen. Ich habe da einmal einen sehr coolen Psychiater erlebt, da hat man wirklich einem 91-jährigen Patienten den Psychiater auf den Hals geschickt, weil der gesagt hat, er möchte nicht mehr dialysieren. Und das ist faktisch eine Form von Selbstmord, wenn du so willst. In ein paar Tagen ist es dann vorbei. Nach allem, was wir wissen, ist es ein unglaublich angenehmer Tod, weil man im Prinzip so in Narkose fällt und dann hinübergeht, ohne das natürlich bestätigen zu können. Und dieser Psychiater war sehr cool, der hat, glaube ich, 2 Minuten mit dem Patienten geredet und kam dann zurück und hat dann den leitenden Oberarzt, der dieses Konsil angeordnet hatte, gefragt, was mit ihm nicht stimmt. Mit 91 in der Situation zu sagen, man möchte das nicht mehr, ist das Normalste von der Welt und dem Patienten fehlt gar nichts. Ja, fand ich richtig geil, hat mal einer Kante gezeigt, selten genug. Er hatte einfach die Position und die Kompetenz und er war nicht abhängig von diesem Oberarzt. Er konnte ihm einfach die Meinung sagen und hat es auch gemacht. Und das war geil. Muss ich sagen, bis heute. Respekt, Hut ab. So muss das laufen. Ja, so. Und ich hatte keine Lust mehr, einfach das Leid zu verwalten, denn das ist es irgendwann. Die innere Medizin, die sich halt mit diesen ganzen Erkrankungen, Diabetes, Herzinfarkt, Krebs, bla 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 beschäftigt, kann zum Teil tolle Dinge tun, ist aber nicht wie in der Unfallchirurgie. Weißt du, Knochen kaputt, ich flick den zusammen, die Leute springen irgendwann wieder durch die Gegend. Das ist so geil, da hast du deine Erfolgserlebnisse. Das haben die Internisten überwiegend nicht. Wir sind so die Sherlocks, wir sind so die Denkmenschen, ja. Wir machen Detektivarbeit und sind eher die Bedenkenträger. Deswegen finden uns die Chirurgen auch so ein bisschen doof, weil wir denen einfach zu langweilig sind. Dafür muss man den Chirurgen immer vorwerfen, dass die halt nicht wirklich denken. Dafür haben sie einen Internisten, ne? Also ist ja ganz cool gemanagt. Aber Spaß beiseite. Wir machen in der inneren Medizin und da in bestimmten Fachgebieten, wie zum Beispiel in der Nephrologie, einfach zu viel Zeug, was meiner Meinung nach nicht wirklich ethisch und nicht wirklich moralisch ist, denn einfach, ich will keine ethische Diskussion hier zünden. Ich entscheide auch nicht drüber, wer leben darf oder wer nicht. Ja, das meine ich damit überhaupt nicht. Aber es gibt halt viele Menschen, denen wird diese Entscheidungsmöglichkeit gar nicht gegeben, sondern die werden da reingedrängt und wenn die irgendwann mal sagen, ja, aber eigentlich möchte ich das nicht, dann wird zu viert auf die eingeredet, bis sie sagen, ja, gut, machen wir. Ja? Also ich habe das ja mehr als einmal miterlebt. Das ist einfach nicht okay. Und ich hatte nicht den Eindruck, ich liefere noch wirklich einen wertvollen Beitrag. Also das ist mein ganz persönlicher Eindruck. Natürlich habe ich einen wertvollen Beitrag geliefert, das ist mir auch völlig klar, aber mein Feeling war so, ich komme da rein und es war täglich größtes Murmeltier, es wird nichts besser hier. Es war nur noch Dokumentation des Dahinsiechens, bis dann einer nach dem anderen eben, wie erwartet, irgendwann verstirbt, dafür kommt der Nächste nach und das ist das, was du dann tust. Ja, und wir brauchen Leute, die sowas machen, ist mir absolut bewusst, bloß ich habe diese Rolle für mich nicht mehr gesehen. Ich wollte mich diesem System nicht mehr opfern. Und das ist jetzt kein Geheule, sondern ich wollte mich nicht mehr so behandeln lassen, um das dann dafür zu tun. Es hat für mich einfach keinen Sinn ergeben, respektlos von den Patienten behandelt zu werden, die sich teilweise nach Jahren immer noch nicht meinen Namen merken konnten. Ja? Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Leute, die du dreimal die Woche siehst, die stundenlang dort sind zur Dialyse, die dann irgendwann sagen, kennen wir uns. Ja? Also, und das ist jetzt keine Ausnahme, das ist jetzt kein Highlight, sondern das ist einfach nur ein Beispiel von so vielen. Ja, Dankeschön hörst du als Arzt extrem selten. Ich denke, manche Tätigkeitsbereiche häufiger als andere. Ja, also der Chirurg, der dich gut zusammengepflegt hat, der hört sicherlich häufiger Dankeschön als der Internist, der einfach eine komplexe Therapie macht und am Schluss gehst halt nach Hause und ist alles wieder in Ordnung. An dem wird gar nicht mehr gedacht. Das ist auch gar nicht schlimm, aber irgendwie ist es so. Ich weiß nicht, ich glaube, eine Kassiererin im Supermarkt hört häufiger Danke als ich in meiner Laufbahn als Arzt. Hat für mich nicht gepasst. Ich wollte mich von Leuten, die weniger kompetent sind als ich, die aber einfach eine übergeordnete Position bekommen haben, weil sie gut in Ärsche kriechen konnten, nicht mehr rumschubsen lassen. Ich wollte mich von denen nicht mehr gängeln lassen. Ich wollte mich von denen auch nicht mehr so anreden lassen. Ja, ich wollte mich von den Patienten nicht mehr so behandeln lassen. Ich wollte mich von den Angehörigen nicht mehr behandeln lassen. Mein gutes Recht als Mensch, in meiner Persönlichkeit mich selber zu schützen. Ja, wenn ich mir dann diese ganze woke Scheiße heutzutage angucke, wie dass jede Sekunde einer wegen irgendeinem Wörtchen sofort in seiner menschlichen Würde ganz schrecklich eingeschränkt ist und am besten gleich vor Gericht ziehen möchte, da könnte ich kotzen. Diese ganze weiche Pussy-Gesellschaft weißt du gar nicht, was es bedeutet, wenn du wirklich mal jahrzehntelang wie Dreck behandelt wirst. Und das meine ich wörtlich und es war so. Und ich habe diesen Beruf geliebt, ganz besonders die Intensivmedizin habe ich geliebt. Als ich damals gekündigt habe, haben die Leute auf der Intensivstation, auf der ich war, gesagt, ach, du bist in 2 Wochen noch eh wieder da, du kannst doch gar nicht ohne. Das hätte man annehmen können und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich das durchhalte. Aber ich habe dem Ganzen niemals eine Träne nachgeweint. Und ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, zurückzugehen. Und dann habe ich noch gute 2 Jahre in der sogenannten Präventivmedizin verbracht, die es gar nicht gibt. Das ist auch nur eine Geldschneiderei. Da wird Leuten erzählt, dass man was Tolles für sie macht mit Check-up-Untersuchungen. Und da wirfst du möglichst viele Geräte an und machst möglichst viel Scheißdreck, dass du möglichst viel Geld dafür verlangen kannst. Das hilft unterm Strich auch keinem weiter. Auch da bin ich nur an so narzisstisch größenwahnsinnige, mäßig kompetente Menschen geraten als Chef, obwohl ich da nur noch in Leitungsfunktionen war, aber es gibt halt immer einen oben drüber, ne? War nicht cool und dann habe ich gemerkt, nee, ich kann mehr für Menschen tun, wenn ich andere Dinge tue. Und deswegen habe ich mich dann damals entschieden, 2014 tatsächlich bereits mein eigenes Gym zu gründen. Habe dann noch parallel weitergearbeitet und habe dann 2016 entschieden, Mitte 2016, das jetzt nicht mehr zu tun, sondern nur noch all in zu gehen mit dem Gym-Business. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und die Weiterentwicklung hat dazu geführt, dass ich jetzt eben nur noch mit Unternehmern arbeite. Und ich habe mittlerweile auch verstanden, dass die Welt nicht mehr Ärzte braucht, sondern die Welt braucht viel mehr Coaches. Die Welt braucht vor allen Dingen viel mehr wirklich gute Leadership-Trainer. Denn das ist es, woran unsere Nation krankt, woran die Industrienationen alle kranken und auch viele andere Länder. Es gibt nur noch Verlogenheit, es gibt nur noch Opportunismus, es gibt nur noch Egoismus, es gibt nur noch Gier und Neid, aber es gibt praktisch kein Leadership mehr. Ja, und auch an dieser Stelle nochmal der Verweis nach Berlin, guck's dir an, wir haben keine Leader in Deutschland. Null. Guck dir in irgendeinen Konzern, Leadership, Fehlanzeige. Andere dazu knechten, dass ein Konzern Geld macht, hat nichts mit Leadership zu tun. Ja, Management sollte eigentlich das gleiche sein wie Leadership, ist es nicht. Management ist was ziemlich Seelenloses, zumindest so, wie es hier überwiegend gelebt wird. Und in anderen Bereichen findest du auch kein Leadership. Du findest in den Familien kein Leadership. Keiner übernimmt doch Verantwortung für sich selber alleine. Und das sind alles so Dinge, die müssen wir ändern. Ansonsten hat diese Gesellschaft einfach keine Chance. Die Probleme, die wir hier haben, die sind nur zu einem gewissen Teil politisch verursacht, sondern die kommen schon aus uns und auch unsere Politiker kommen ja aus unserer Mitte. Und warum haben wir solche Charaktere entwickelt, kultiviert und bis dahin aufsteigen lassen? Naja, weil sie einfach nur Teil dieser Bevölkerung sind, die zu 99% genauso denkt und handelt und genauso agieren würde, genauso selbstverliebt, egozentrisch und narzisstisch handeln würde, wenn sie in die Position kämen. Und du siehst es ja auch. Jedes kleinste Quäntchen Macht wird missbraucht. Scheißegal. Bin ich kein Freund von. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diese viel wertvollere Arbeit zu machen, weil die am Schluss viel mehr Menschen hilft. Nämlich nicht bloß dem Unternehmer, mit dem ich arbeite und den Führungskräften, mit denen ich arbeite, sondern allen Menschen, mit denen sie zu tun haben und den Familien dieser Menschen. Also da zündet sich eine große Kaskade, wenn man so etwas tut. Ich würde das nicht leichter nennen als den Arztberuf. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nicht diese lange Erfahrung unter extremstem Druck härteste Entscheidungen treffen zu müssen auf den Intensivstationen, hätte ich nicht so viel über Prozesse, Systeme und Struktur, über Priorisierung, über Fokus und alles, was damit zu tun hat, gelernt, glaube ich, wäre ich gar nicht in der Lage, auf diesem Level das zu tun, was ich tue. Denn es ist enorm anstrengend, weil die meisten einfach Energievampire sind. Ja, die kommen irgendwo hin, die kommen auch in so ein Coaching und erwarten eigentlich das Gleiche, wie damals von mir erwartet wurde, als ich im Krankenhaus als Arzt gearbeitet habe, nämlich mach mich gesund. Und so funktioniert das Leben halt nicht. Und deswegen selektiere ich heute auch ganz anders, mit wem ich zusammenarbeite, als noch vor 2-3 Jahren. Weil ich einfach gemerkt habe, bei den allermeisten macht es keinen Sinn. Die werden nie was ändern, sondern die sind einfach in der Erwartungshaltung, dass irgendjemand sie rettet. Das tue ich nicht, habe ich noch nie getan. Kannst du übrigens auch nicht, du kannst Menschen nicht retten. Also rein technisch ja, natürlich in einer Notfallsituation kann ich jemandem das Leben retten. Aber du kannst Menschen nicht retten, denn die müssen ihr Verhalten schon selber ändern wollen. Sonst werden sie es nicht tun. Und dann kannst du reden, was du willst, dann kannst du machen, was du willst, und dann kannst du denen so tolle Anleitungen geben, wie du willst. Es wird nicht funktionieren, deswegen mein Tipp, versuch niemals jemanden zu retten, egal ob es Kind, Frau, Vater, Verwandter, Freund oder sonst irgendjemand ist. Du wirst selber über alle Maßen leiden dabei und wirst keinen Effekt erzielen. So, warum habe ich gesagt, es ist für Unternehmer von Bedeutung? Naja, weil die meisten Unternehmen ihre Mitarbeiter genauso behandeln, wie wir in den Krankenhäusern behandelt werden. Und das geht durch die Ränge, das geht von ganz oben durch alle Führungsebenen durch. Es wird tradiert, es wird gelehrt. Ich habe in meinem anderen, das war die letzte Episode hier. Nee, doch nicht. Das war Verabredung mit dem Erfolg. Letzte Woche, vor ein paar Tagen, Verabredung mit dem Erfolg, habe ich eine Episode gemacht, der Unternehmer als Diktator. Ja, weil das ist so die Diktion, die sogar öffentlich rausposaunt wird. Ein Unternehmer muss ein Diktator sein. Ja? Und dafür gibt es dann zigtausendfach Beifall für so eine Äußerung von Unternehmern, von Führungskräften. Und da siehst du, was in Deutschland verkehrt ist. Und wenn du jemanden, der so gelitten hat und so viel und so hart gearbeitet hat, um einen Beruf zu ergreifen, um diese Tätigkeit auszuüben, über die Zeit tatsächlich vergraulen kannst aus seiner Tätigkeit, die ich auch noch gerne gemacht habe, naja, dann weißt du, wie leicht du Leute rauskriegst, die nicht mit dieser Leidenschaft zu Werke gehen. Das wollte ich mit dieser Episode ausdrücken. Sie haben es geschafft, mich wegzutreiben. Und das ist jetzt nicht so buhuhu, ich armer, und das ist kein Fingerzeigen, sondern es war ja meine Entscheidung, irgendwann zu sagen, okay, das Maß ist voll und ich habe extrem lang durchgehalten, denn das muss ich an der Stelle auch sagen, ich war ja praktisch der letzte Facharzt, der noch übrig war in diesem Klinikum, aus dem ich dann endgültig aus dem Klinikbetrieb ausgeschieden bin. Alle anderen waren schon längst weg in ihren Praxen, ja, in der Selbstständigkeit dann draußen. So, das meine ich damit. Und auch in der Praxis hätte ich keine Lust darauf, denn da wirst du von den Verbänden, Kassenärztlicher Verband, bla bla bla, bis hin staatliche Regulierung, Finanzamt und so weiter, so schlecht behandelt, wie ein Verbrecher häufig und auch gegängelt und gemaßregelt. Und all das habe ich jetzt nicht. Ich bin voll eigenverantwortlich, selbstständiger Unternehmer mit meinen Firmen. Dafür bin ich verantwortlich, bin für meine Zeit verantwortlich. Ich teile mir selber ein, was ich tue, wann ich es tue. Herrlich. Besser geht's nicht. Beste Entscheidung. Dieses Gefühl kannst du Mitarbeitern übrigens auch geben. In weiten Teilen. Und wenn du das schaffst, dann hast du eins der besten Teams der Welt. Das kann ich dir versprechen. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann sag mir Bescheid. Dann zeige ich dir das. Das ist nämlich das, was ich tue. Und das ist das, was ich sehr gut mache. So wie ich auch als Arzt meine Arbeit sehr, sehr gut gemacht habe. Nun, jetzt überleg mal, ob es Leute in deinem Unternehmen gibt, die du möglicherweise besser behandeln solltest, weil du ansonsten vielleicht deine kompetentesten Mitarbeiter aus heiterem Himmel verlierst. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.